Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Geholz!
Fußball aus der Region mit dem Gelder- und Sorgteam Bad Kissingen, dein Audi-Partner in deiner Nähe. Ob unterwegs in der Rhön, durchs Saaletal oder zum nächsten Spiel, mit einem Audi kommst du entspannt und sicher an. Komm vorbei und erlebe die Audi-Modelle hautnah. Das Gelder- und Sorgteam Bad Kissingen freut sich auf deinen Besuch.
Herzlich willkommen zur Folge 89 von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast, die Folge, mit der wir jetzt offiziell die Saison 25-26 abschließen werden, mit einem ganz besonderen Gast zu einem besonderen Thema, was momentan ansteht. Aber natürlich wollen wir auch nochmal auf ein paar Themen eingehen, die momentan so stattfinden. Der Jürgen, oder beziehungsweise wir haben neulich schon mal drüber gesprochen, der FC Schweinfurt 05 bleibt ein Gegner vom TSV 1860 München.
Genau, aber nicht, weil die Schweinfurt jetzt doch die Liga gehalten haben, sondern weil die Löwen, wir hatten uns wirklich noch unterhalten,
ja,
wo der Thorsten Büttner zuletzt Gast war, der genau, ja auch Löwen-Fan ist, haben wir noch gemeint, naja, die Löwen müssen aufpassen mit dem Sponsor Hickhack. Und tatsächlich, der Ismaik macht die Schatulle zu und deswegen bekommen sie keine Lizenz, die Löwen, und sind nächstes Jahr in der Regionalliga Bayern Gegner der Schweinfurter.
Der Thorsten war ja noch sehr, sehr optimistisch und hat gesagt, ja, das wird schon wieder knapp gehen, aber geht schon, aber ging.
Weil er soll sich nicht beschweren, er kann dann seine Löwen hautnah wieder in Schweinfurt angucken.
Auf jeden Fall.
Ein kleines Trostpflaster.
Hoffentlich.
Ein sehr
und dann kleines. Als e.V.
Und dann jetzt, ja, genau, richtig, ja.
Ja, man soll es gar nicht für möglich halten, wenn wir die Saison mit Relegation alles schon abgeschlossen haben. Befindet sich der Fußball in unserem hessischen Grenzgebiet noch mitten in der Relegationsphase?
Ich habe das nur auf der Reihe gehabt, um dann zu sehen, dass die SG Mottenkoden mit einem starken Endspurt Vizemeister geworden sind in der A-Liga Fulda Ost. Damit in der Relegation, aber nicht nur das, mit vier anderen Mannschaften in der Relegation, jeder gegen jeden. Und sind jetzt mittendrin, haben jetzt einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt, einmal verloren, haben jetzt noch ein Spiel, steigt aber nur einer auf. Und die hatten in der Liga, also in der regulären Runde, schon 34 Spiele gehabt.
Total verrückt.
In der 18er Liga ist es ungefähr Kreisklasse vom Niveau her. Und mussten oder müssen dann jetzt eben nochmal viermal ran. Steigt nur einer auf, also das ist ein Irrsinn.
Es ist voll Wahnsinn. Also die haben ja letztes Jahr schon Relegation gespielt, die Mottner.
Ja, ja.
Und da der Nico Schreiner, der auch bei uns schon zu Gast war, mit dem im Nachgang.
Mit Marius Gruber.
Genau. Du hast ja kaum Pause irgendwie, die laufen ja komplett auf dem Zahnfleisch. Also da wird sich irgendwie durchgeschleppt und da hast du so viele Spiele und dann kommen nochmal vier Spiele obendrauf und sowas, was ja gar keine Zeit, dich irgendwie zu erholen. Also total crazy.
Aber übrigens auch da waren die Spiele sehr gut besucht. Also zwei Heimspiele, also beide Heimspiele sind schon ausgetragen worden. Einmal waren es 800 Zuschauer, einmal 900 Zuschauer. Also auch da die Mottner und die Kodner Relegation sehr begeistert davon.
Ein anderes Thema, über das wir neulich gesprochen haben, wo wir gesagt haben, Mensch, wir wussten, es gibt einen Kandidatin bei uns aus dem Kreis für die Wahl zum Bayern-Treffer des Monats vom BFV. Und just in dieser Woche oder in der vergangenen Woche wurde es dann bekannt, dass die erfolgreiche Gewinnerin, die Marie-Therese Franz, ist, die aktuell bei der FFC Adelsberg-Kasbach spielt, aber gebürtig aus Diebach ist.
Genau, und hat sogar mit großem Abstand gewonnen. 48% haben für die Marie gestimmt. Der Zweitplatzierte hat ungefähr 26% nur gehabt, also wirklich mit großem Abstand. Darf jetzt im August zu Blickpunkt Sport, ist dann in dieser Jahresauswahl drin und deswegen natürlich auch nochmal Glückwunsch zum Sieg.
Ja, wir haben es auch ein bisschen promotet, damit die Leute nochmal abstimmen für sie. Also auch von uns nochmal herzlichen Glückwunsch.
Richtig. Dann hatte ich noch neulich berichtet über das Turnier der Lebenshilfe. Wir hatten das, glaube ich, hier auch schon mal angeteasert. Und der Lebenshilfe in Hammelburg. Und witzigerweise ging es um es gibt eine erste Liga, eine zweite und eine dritte Liga. Und die erste und dritte Liga hat da in Hammelburg gespielt. Die beiden Hammelburger Teams haben jetzt nicht so den Erfolg gehabt. Aber in dem Wettbewerb der dritten Liga hat die Werkstatt Nüdlingen gewonnen. Also die haben jetzt quasi den Titel-Hattrick perfekt gemacht. Die erste Mannschaft SG Nüdlingen Hart gewonnen, bei den Herren, bei den Frauen die SG Albertshausen Nüdlingen und jetzt dann die Werkstatt der Lebenshilfe Nüdlingen hat jetzt das Turnier in Hammelburg, eines der beiden Turniere gewonnen.
Also hat Nüdlingen das geschafft, was dem FC Bayern heuer verwehrt geblieben ist. Sie haben das Triple geschafft.
Ja, genau, ne? genau. Ja, dann haben wir natürlich noch ein paar Personalien.
Ja, total spannend. Ich habe es neulich, ich meine, auf dem TikTok-Kanal von FC06 gesehen, mit einem sehr witzigen Video, dass der Jan Kretek, der so ein bisschen aus unseren Augen verschwunden war.
War ja auch irgendwo in
erstmal Würzburg Oberbayern, und dann irgendwie Oberbayern.
Ja, München oder irgendwas. Ja.
Aber auch immer in Bayernliga gespielt.
Ja.
Ne?
Ja.
Der Jan Kretek kommt wieder zurück zum FC06 Bad Kissingen.
Was? Top-Verpflichtung, wobei ich jetzt nicht weiß, ob der dann eventuell dann noch in der Münchner Gegend lebt, studiert, wie auch immer.
Also, ich weiß es eben auch nicht. Ne?
Aber der Name steht natürlich, steht auch für Qualität, gut für die Kissinger, die aber dann wiederum noch einen anderen Offensivmann verloren haben.
Ja, also die zwei Offensivleute nach Dampfach.
Ja, nach dem Domi Halbig. Auch der Ali Erfani.
Genau.
Sehr überraschend, aber der wohnt da wohl in der Nähe, wusste ich auch nicht. Also Domi Halbig und Ali Afani laufen für Dampfach auf.
War der nicht vorher auch in Fuchstadt?
Ja, die waren beide auch in Fuchstadt und treffen jetzt wieder auf Fuchstadt, da ja sowohl Dampfach als auch Fuchstadt abgestiegen sind in die Bezirksliga.
Na, immerhin.
Genau, Fuchstadt vielleicht noch, habe ich mitbekommen, Marcel Frank, bisheriger Spieler, wird Co-Trainer wohl in Fuchstadt unter dem Dominik Hugo, dem neuen Trainer.
Mhm.
Genau. Okay. Aber da geht es ja dann auch schon bald mit den, ich glaube, jetzt am Wochenende könnten schon die ersten Sportfeste sein, in Westheim.
Ja. Westheim, und da spielt.
Und da spielen wir schon, ne? Ja, also von daher.
Geht schon wieder los.
Ja, es geht schon wieder los.
Die letzte Saison ist noch nicht komplett verarbeitet. Die WM steht direkt vor der Tür oder ist schon begonnen und jetzt geht es auch schon da wieder los.
Genau.
Alexander Leicht übernimmt FC Eibstadt.
Ja.
War zuletzt wohl Trainer von der U17 Großbadorf.
Genau.
Aber hat er auch noch irgendwo gespielt?
Er hat auch in der Grabfeldkante bei einigen Vereinen gespielt, aber ich bekomme es auch nicht hin. Hm. Ich habe es tatsächlich auch nur bei den Kollegen der Rundshalle-Post gelesen, dass der jetzt Trainer ist und gehört dann eben auch zu unseren Personal-News.
Genau.
Ebenso wie der Frank Dölling.
Genau, der war ja vorher Eibstadt.
Der war nämlich in Eibstadt.
Genau. Ja, ich muss überlegen, verwechseln immer mit Herbstadt, aber nee, er war in Eibstadt, Kreisliga.
Und dann war in Eibstadt nochmal ein Interimstrainer.
Genau, sowas.
Auf den wiederum dann der
Alexander
Leichtfolk und der Frank Dulling
geht nach Obertrüber.
Genau.
Ja, übernimmt da den Kreisklassisten als Trainer zur neuen Saison.
Wichtig.
Was ja total spektakulär wird, momentan gibt es ja eine Umfrage, weil wir zu wenig Fußballmannschaften hier haben. Es wird ja die ganze Zeit über eine Reform nachgedacht.
Also wir haben das ja auch schon thematisiert, gesagt, okay, das sind wirklich jetzt auch in der vergangenen Zeit B-Klassenmannschaften, Rückzüge, angedrohte Rückzüge. Und jetzt ist das aber noch dramatischer, als wir das eigentlich schon dargestellt haben.
Ja.
Und jetzt gibt es dann eben diese zwei Modelle, wo du mich drauf aufmerksam gemacht hast.
Ja.
Bist du dann auch letztendlich betroffener mit deiner SG Waldfenster Lauter. Und das ist schon wirklich...
Ja, das ist, es wird ja diskutiert. Ich glaube, also es könnte eine, oder die A- und B-Klassen sind jeweils, glaube ich, 31 Teams.
Ja.
Also es reicht nicht für drei Ligen. Es wird reduziert womöglich auf zwei Ligen. Und dann wären natürlich die Ligen größer, aber die Strecken würden auch größer werden.
Ja, ja.
Also im dümmsten Fall habe ich jetzt heute irgendwie gelesen, könnte so Schondra 2 bis, was weiß ich, Richtung Meldestadt fahren müssen oder sowas. Ne? Also... Es werden ja zwei Modelle, also einmal die große Liga mit 16 und 15 Mannschaften diskutiert oder kleinere Ligen mit 7 und 8 Teams, aber dafür Norweger Modell. Ne?
Ja.
Das heißt, ich habe mit vielen Leuten die Woche drüber gesprochen, Pro und Contra. Viele sagen, ja, natürlich ist das ein Thema, wenn man weniger fahren muss.
Vielleicht kannst du Norweger Modell nochmal kurz
erklären. Ach so, ein Norweger Modell bedeutet, dass man in einer Halbserie zweimal gegeneinander spielt. Das heißt, man hat also gegen eine Mannschaft in der Halbserie bis zur Winterpause zum Beispiel ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel und das gleiche wieder im Rückspiel.
Also du spielst jede Mannschaft, man spielt viermal.
Genau. Und da habe ich mit vielen Leuten geredet und sagt jeder, ja, es ist im Prinzip schön, wenn man so ein bisschen wieder mehr lokal ist und nicht so weit fahren muss. Auf der anderen Seite, was ist denn dann ein Derby noch wert, wenn man es viermal in der Saison hat? Ne? Also das, also ich persönlich bin für die größere Ligeneinteilung, das ist meine persönliche Meinung, weil ich einfach denke, da kommt einfach auch mal wieder an Sportplätze, wo man vielleicht vorher nicht so war. Ne? Ich ziele immer so ein bisschen mit der Hoffnung, dass die SG Ramsdahl mal bei der SG Waldfenster aufschlägt in der A-Klasse jetzt heuer. Das ist so mein Ziel, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ja, ganz ehrlich, da in die Rhön-Grabfeld-Kante zu fahren mit 50, 60 Kilometer und das vielleicht Sonntag früh um 11 Uhr schon los, kann ich auch jeden nachvollziehen. Also bin ich mal gespannt, was die Umfrage bei den jeweiligen Vereinen ergibt jetzt.
Ich finde es auch, weil auf alle Fälle wird es ja dann mehr Spiele geben als zuletzt. Das heißt, ja, dann fangen die Mannschaften dann auch schon
Mitte Juli
an. Also müssen eigentlich jetzt auch schon wieder mit der Vorbereitung anfangen, genauso wie die Bezirksligisten und Landesligisten.
Ja.
Und allein das, ich bin auch mal gespannt und das ist so ein bisschen, hört sich deswegen an, zwischen Pest und Cholera, die Wahl.
Ist es auch so. Und das ist wahrscheinlich die letzte Rettung. Dann irgendwann wird wahrscheinlich dieser Fußballkreis Rhön wieder Geschichte sein.
Das ist ja schon. Normalerweise hätte man jetzt schon das irgendwie zusammenlegen müssen mit Schweinfurt, wie auch immer, da, weil so, oder man hätte vielleicht dann wirklich nochmal versuchen müssen, dann hast du vielleicht mal eine Saison, eine Übergangssaison, wo du dann wirklich pro Liga vielleicht nur 9, 10 Mannschaften hast, dann ist es so.
Ja.
Dann hast du aber dann ein Jahr gewonnen, wo du mal in aller Ruhe die Reform vielleicht vorantreiben kannst. Also jetzt mit mehr Spielen in kürzerer Zeit und kurzer Vorbereitungszeit, also ich glaube, dann wirst du wieder halt auch viele Spielausfälle haben.
Ja, klar. Weil
und wenn das dazu führt, dass du auch nach 3 Absagen wieder weg vom Fenster bist,
genau,
dann sind die nächsten Mannschaften weg.
Ja.
Also das droht halt.
Und dann gibt es ja auch noch die Entscheidung, dass ab der kommenden Saison, ich meine, müsste jetzt diese Saison sein oder nächste Saison, bin ich mir nicht sicher, dürfen nur noch 3 Vereine bei einer SG beteiligt sein.
Das kommt ja auch noch dazu. Ne?
Und also, es wird jetzt auch den Verein nicht unbedingt leichter gemacht, weil das macht ja keiner freiwillig, dass er sagt, Mensch, wir wollen eine SG aus den Vereinen haben, weil dann sind wir super stark und stellen 7 Mannschaften, sondern das macht ja jeder aus der Not raus.
Ja. Ne? Naja, also aber in dem Zusammenhang haben wir uns ja auch jetzt auf unserem Zettel notiert, dass jetzt ja auch dann die Bad Brückenauer für mich total überraschend quasi sich zurückziehen mit ihrer Kreisklassenmannschaft, also haben nur noch eine B-Klassenmannschaft, hatten ja davor mit eine erste und eine zweite Mannschaft.
Mit Römershaag.
Mit Römershaag, genau. Und jetzt quasi aus 2 nur noch eine. Also das ist wieder so ein Beispiel dafür, für so einen überraschenden Rückzug.
Genau.
Hätten sie das vorher gesagt, hätte sich dann auch die Relegation womöglich irgendwie anders geändert. Mhm. Wie auch immer. Aber ja, auch Brückenau fällt aus der Kreisklasse weg. Ist dann auch da eine Mannschaft weniger. Und ja, in Bad Neustadt gibt es dann noch so eine neue Rhön-SG. Ich habe was aufgeschrieben.
Auch gut.
SG Eusenhausen-Mühlfeld. Und SG Hendungen Sondheim Grabfeld machen jetzt auch nur noch eine SG, aber mit 2 Mannschaften.
Mhm.
Also ich habe sag ja öfters mal gern, so beim Skrettl kannst du richtig viele Punkte machen mit diesen neuen SGs.
Ja, wenn du sagst, ich habe es erneut. Was mir aufgefallen ist, in der Zeitung habe ich heute festgestellt, es wird immer schwieriger, das im Zeitungssatz ordentlich hinzukriegen, weil durch diesen Umbruch entstehen da Lücken und sowas. Wir, die uns da mit beschäftigt haben beruflich, fällt das gleich auf und das ist halt zwangsläufig so. Ne?
Du kannst dann eben, keine Ahnung, dann eben, SG Bad Brückenau, aber SG Bad Brückenau, Römershaag, kriegst du schon in der Tabelle nichts mehr rein.
Genau.
Dann scheint halt nur noch ein Name. Gut, bei den Spielberichten kann man sich das ja dann geben, dass wir das dann eben halt noch so ausschreiben, dass jeder weiß, welche Vereine beteiligt sind. Aber das sind natürlich Monster.
Mhm. Na,
also das sind die Namen der Begegnungen dann viel länger als dann die Torschützen und wie auch immer Infos. Aber so ist es.
So ist es, genau. Wir hatten vorhin es angerissen. Am Wochenende geht's los mit den ersten Festen. Ich habe einen Hinweis bekommen vom FC Reichenbach. Da gibt's ein Fest jetzt irgendwann im Juni, wo TSV Großbadorf und ich meine auch Abstadt spielt. Westheim ist jetzt schon an diesem Wochenende. Wahrscheinlich, wenn die Veröffentlichung ist, wird es ganz knapp werden. Mit Fuscht und Büchel. Das heißt, es geht schon wieder los im Amateurfußball. Es ist nicht alles nur auf die WM ausgerichtet.
Ja.
Das heißt, uns entsteht irgendwie gar keine Lücke. Wir werden aber trotzdem ein bisschen Päuschen machen. Gut, jetzt möchte ich ganz kurz überleiten zu unserem heutigen Gast und das ist eigentlich von der Zeit her ein Wunder, dass er es zu uns geschafft hat, weil unser heutiger Gesprächspartner ist der Thomas Lutz, seines Zeichens Trainer der SG Waldberg-Stangenrot, mit dem wir aber auch nochmal einen Rückblick wagen wollen. Er war nämlich auch Organisationsleiter, als damals Ecuador bei der WM 2006 in Bad Kissingen untergebracht war.
Der Rhöner Fußball-Podcast wird unterstützt von der Köpi in Bad Kissingen, ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten Bundesliga sowie der Champions League. Zur Wohlfühlatmosphäre trägt zudem eine reichhaltige Musikauswahl bei. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Lieber Thomas, schön, dass du es heute zu uns ins Podcast-Studio geschafft hast, zu einer für uns ungewohnten Uhrzeit, aber sicherlich auch für dich heute an einem spannenden Tag, dass du das heute möglich gemacht hast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Super, für die Einladung. Herzlichen Dank.
Für die Hörer ganz kurz, heute ist der Tag mit der Eröffnung des Kissinger Sommer, einem Kulturfestival in Bad Kissingen, das natürlich die meisten kennen, bei dem du ja auch eine große und wichtige Rolle spielst.
Die Hauptrolle spielen die Künstler natürlich auf der Bühne, aber ich darf Teil dessen sein und da bin ich ganz stolz drauf. Jubiläum haben wir ja auch in diesem Jahr, 40 Jahre eben. Ja, lassen wir es mal, let the show begin.
Ich habe mir dann so in der Vorbereitung gedacht, das ist ja jetzt von der Terminierung her, ich meine, es ist immer um die Jahreszeit, ist aber natürlich schon schwierig. Jetzt ist auch die Fußball-WM gestartet. Da brauchen wir schon gutes Zeitmanagement.
Also Zeitmanagement ist wichtig, die WM macht es einem leicht. Wir haben natürlich Nachtspiele, die kann man natürlich wunderbar mitverfolgen. Mit etwas weniger Schlaf kommen wir da schon klar. Und gestern Abend hatten wir zum Beispiel schon einen schönen Empfang mitten in Bad Kissing und dann lief, und das fand ich klasse vom Sponsor einfach, halt das Eröffnungsspiel, Beamer, Leinwand war gegeben, Stimmung war top, von daher perfekt.
Jetzt ist ja das Motto heuer beim Kissinger Sommer in Bezug auf die jüdische Kultur Mazel Tov. Ich habe mir dann aber auch so gedacht, eigentlich wäre heuer ganz cool gewesen, so die Verbindung vielleicht mit USA, mit der nordamerikanischen Kultur im Kissinger Sommer.
Da muss ich direkt überlegen, ob wir da wirklich eine Verbindung hätten. Die jüdische Kultur bezieht sich ja jetzt nicht nur auf das Kulturelle, sondern eben auf den Werdegang Bad Kissings letztendlich. Ne? Wir haben viel Mitbewohner, jüdische Mitbewohner gehabt und haben sie auch noch. Wir hatten viele Liegenschaften, die im Eigentum jüdischer Mitbürger waren. Und wir dürfen jetzt heute am Eröffnungstag auch drei Familien aus Übersee, aus Frankreich und aus Israel begrüßen, die extra zum Festivalauftakt nach Bad Kissing kommen. Also es hat schon sehr viel Kissinger Kulturgut mit dem diesjährigen Motto zu tun.
Ja, ich hätte vorgeschlagen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, was aber garantiert die Minderheit ist, wir gucken ganz kurz mal so ein bisschen auf deine Zeit als Trainer und als Spieler, so ein bisschen rückblickend, wenn das für dich okay ist.
Selbstverständlich, es ist schon so lange her, ich hoffe, ich kann mich an alles erinnern.
Die begann ja beim TSV Oellenbach, du bist gebürtiger Oellenbacher in der Jugend. Ich habe es dir im Vorgespräch kurz gesagt, ich bekomme gar nicht mehr alle Stationen womöglich hin. Erste Mannschaft, noch Oellenbach gespielt oder warst du dann gleich in Tulba?
Nein, ich bin von Oellenbach während der Jugendzeit noch zum FC 05 Schweinfurt gewechselt, habe da Bayernliga kicken dürfen, habe da verrückte Menschen kennenlernen dürfen, wie Werner Lorand zum Beispiel, da durfte ich ein Jahr lang mittrainieren bei der ersten Mannschaft. Bernd Hecker, Jürgen Winkler, Udo Mai, alles, was man so kennt aus der damaligen Zeit, noch die alten Recken, haben da noch gut gekämpft. Charlie Storch war jemand, der mich so ein wenig an die Hand genommen hat zur damaligen Zeit, aber so ähnliche Positionen gespielt hat. Er natürlich wesentlich besser als ich natürlich, ist auch klar. Aber ja, erinnere ich mich sehr gern. Und das war dann einfach eine schöne Zeit in Schweinfurt. Und dann aber zur Herrenzeit bin ich dann nach Milchhof gegangen.
Ja.
Ihr kennt den Begriff, ja.
Ja, Fendthausen. Zum TSV Fendthausen so tatsächlich. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nirgends entdeckt hatte. Du warst beim TSV Fendthausen, die damals ja so Kreisliga wahrscheinlich.
Das war die damalige, also Kreisliga jetzt, damalige A-Klasse.
Genau.
Und haben um den Aufstieg mitgespielt, 2 Jahre. War eigentlich familiär bedingt. Mein Onkel und Tante, Cousins, haben in Fendthausen gewohnt und gelebt und da hat es mich da hingezogen.
Ja.
War eine fantastische Zeit, die war eine recht erfahrene ältere Mannschaft, kann ich mich noch gut erinnern. Die haben mich jungen Spund an die Hand genommen, haben mich da wirken und schalten und walten lassen. Hab da viel gelernt und die haben mich auch zum richtigen Zeitpunkt mal rasiert, sodass ich immer auf dem Boden geblieben bin.
Ich muss mal ganz kurz einhaken. Also vom Bayernligisten FC Schweinfurt 05 mit Werner Lorand unter anderem, dann nach Fendthausen. Wie kam es, dass die Bayernliga dich nicht weiter gehalten hat? Hast du gesagt, nee, ist mir eigentlich eine Nummer zu hoch oder der Aufwand ist mir zu groß?
Weder noch. Also das Angebot war damals da von Schweinfurt. Da gab es gewisse Tranchen. Das war irgendwas noch zur D-Mark-Zeit. Gottes Willen braucht man nicht drüber zu sprechen. Und ich wollte aber schon sehr früh ins Trainergeschäft einsteigen. Ich war damals 18 Jahre alt und habe da begonnen, die ersten kleinen Jugendmannschaften zu trainieren, so nebenher. Und da war für mich schon, wahrscheinlich durch meinen Vater bedingt, der jahrzehntelang Trainer war, dass ich das zweigleisig mache. Dann nebenher habe ich leider noch Tischtennis und Leichtathletik gemacht, dann die Trainerschiene, dann noch aktiv gespielt. Das war ein bisschen viel. Spatten habe ich gesagt, nee, das mit der Bayernliga lasse ich mal gehen. Und dann muss ich auch sagen, wer weiß, ob ich es überhaupt geschafft hätte. Das muss man einfach mal ganz klar sagen.
Dann Pfenthausen, wie ging es dann weiter?
Pfenthausen 2 Jahre. Nach Pfenthausen bin ich dann nach Fuchstadt gegangen.
Ja.
Und das war eine tolle Zeit. Da muss ich jetzt direkt mal, da musst du mal gucken. In den Annalen war das Bezirksliga, Bezirksoberliga. Das weiß ich schon gar nichts mehr. Da gab es mal eine Zeit, wo es diese ominöse Bezirksoberliga gab.
Ja. Mhm.
Genau, da war ich dann 1,5 Jahre und
als Spieler
und war auch fantastisch. Die ganzen alten Recken. Martin Halbig war da in Schweinfurt dann wiederum.
Ja.
Aber ich habe mit Bernd Heid und Willibald Kippes und Gerd Mützel und Wahler, Franz und Karl und also es war Franz Kubo hatte ich die Ehre, ja, da noch ein paar Spiele mitzumachen. Dann kam noch so ein verrückter Torwart, den alle kennen.
Udo Baum.
Ja, legendäre, ja, Sportheimabende erlebt. Also fantastische Zeit, die mich einfach an Fuchstadt auch zurückerinnern lassen. Also das war klasse. Und dann kam durch die Freundin bedingt auch damals der Wechsel nach Tulba zur Winterpause.
Jetzt bin ich dann, glaube ich, im Spiel. Das müsste dann so ums Jahr 2000 rum gewesen sein.
Wenn du das sagst, ich bin ganz bei,
ja. Und da auch, da warst du dann auch schon Trainer, Spielertrainer?
Nein.
Nicht.
Da weiß ich, dass ich damals da habe ich als 20-Jähriger die A-Jugend von Eltingshausen trainiert und,
ja,
war zeitgleich Spieler da in Tulba Weißigs dann in der Bezirksoberliga. Da haben wir dann noch schön um den Aufstieg mitgekickt, um die Landesliga. Okay, bei mir kam die erste schwere Verletzung mit Knöchelbruch und Bänderriss dazu. Dann haben wir leider das Ausscheidungsspiel 1-0 verloren gegen Lichtenfels damals. Und sind in der Bezirksoberliga geblieben und dann in diesem zweiten Jahr in Tulba dann leider abgestiegen in die Bezirksliga. Und dann hat sich die Mannschaft komplett neu aufgestellt, komplett revidiert. Und ich glaube, ein Jahr oder 2 Jahre danach in der Bezirksliga habe ich sie dann mit im zarten Alter von 24 müsste das gewesen sein. Oh Gott, ist das lang her. würde ich heute auch niemandem mehr empfehlen, mit 24 eine gestandene Bezirksligamannschaft zu übernehmen.
Ja.
Damals hat mich eigentlich nur gerettet die tolle Vorstandschaft von Tulba. Der Otto Knoblauch, Legende in Tulba heute noch, der hat da immer seine schützende Hand über mich gehalten, was ich natürlich damals gar nicht so mitbekommen habe. Also vielen Dank, Otto.
Und dann Tulba, dann Lauter?
Tulba war ich sehr lange. Tulba war ich 7 Jahre Spielertrainer. Genau. Insgesamt war ich 9,5 Jahre in Tulba. Hab da auch Familie gegründet, 2 tolle Söhne bekommen und. Und nach Tulba ging es nach Hammelburg.
Okay, genau. Da hat dann Alex recht, der hat ja mit Hammelburg noch was gewusst. Da habe ich nämlich auch nichts gefunden gehabt.
Ich war gefühlt so bockalt, irgendwie, ich glaube 34 oder sowas. Und dann bin ich da nochmal in die, da gab es immer noch die Bezirksoberliga,
ja,
aber das
lag, ja,
nicht, weiß nicht. Sven Reuth im Sturm, Ralf Adelsbach.
Genau.
Ralf lange Bälle, Sven vorne Kopfballtor, irgendwie sowas. Und Thomas Lutz zwischendrin hin und her gerannt. Also war auch ein cooles Jahr, richtig Spaß gemacht. Da war ich dann als Co-Trainer mit dem Philipp Drilling.
Das hatte ich so irgendwie im Hinterkopf.
Ja.
Also Philipp, heute noch vielen, vielen Dank. Mir ist meine Leichtathletik-Karriere zugute gekommen. Ich habe noch nie über 2 Stunden Waldläufe gemacht in meinem Leben. Dank dir, lieber Philipp, weiß ich, was es bedeutet.
Und da geht es dann auch ordentlich einen Berg hoch mitunter, rund um Hammelburg. Also von daher Kondition hat bestimmt.
Philipp war ein fantastischer Motivator und natürlich ein Fußballfachmann vom Feinsten. Der hat da wirklich alles reingelegt. Also wenn ich die Mannschaft mir damals so ins geistige Hirn zurückrufe, ja, wir hatten Spieler, wir hatten aber auch unheimlich viele Kämpfer und wir sind gerannt wie die Hasen, das war klasse und wir haben zu Recht die Klasse auch gehalten damals, dank dem Philipp und dank der tollen Mannschaftsleistung, muss man ganz ehrlich sagen. Aber nach dem einen Jahr hat es mich dann weggezogen, dann kommt Lauter, was er angesprochen hat.
Ja, genau. Also dann, das heißt, läuferisch auf alle Fälle dann kein Problem mit der Vorgeschichte bei einem Rhönerverein anzuheuern. Trotzdem, Lauter ist jetzt nicht unbedingt die erste Wahl, wo man drauf kommen könnte, wenn man vorher Fuchstadt, Tulba, Hammelburg, große Vereine im Landkreis und dann Die Fritzlich,
ja.
Was hatte ich da so gecasht?
Da gibt es einen Namen, der das Ganze initiiert hat und das ist der Tobias Heilmann. Der hat damals auch in Tulba gespielt, zu meiner Zeit. Und das ist so ein toller Mensch, so ein prima, feiner Kerl. der einfach auf mich zugekommen ist und gesagt, Mensch, wir haben eine Truppe, die ist ganz lustig, wir sind lauter wilde, junge, fritzlich. Und damals, darf man nicht vergessen, war ja der Christian Tuschinski. Und zu dem hatte ich auch ein gutes Verhältnis, weil man halt öfter mal gegenseitig sich die Schienbeine getestet hat. Tulba, Bad Kissing waren ja auch immer tolle Duelle. Und so kam das zustande. Und dann war die Fritzlich-Zeit, war dann plötzlich waren 6 Jahre rum.
6 Jahre, genau. Und dann, wenn meine Rechnung stimmt, dann nochmal nach Eldingshausen.
Dann zurückgekehrt? Nochmal zurückgekehrt, dann im Seniorenbereich. Damals war es A-Jugend, ein Jahr Eltingshausen. Und ich hatte vorher dann doch schon 2-3 Mal ein paar Angebote von Fugstadt abgelehnt, als Trainer zu kommen. Und bin dann nach einem Jahr Eldingshausen mit dem Versprechen, wenn Fugstadt beendet ist, komme ich wieder zurück zu euch. Es müsste eigentlich so sein, Eldingshausen ein Jahr. Dann 2 Jahre als Trainer Fugstadt übernommen.
Genau, genau.
Dann nochmal ein Jahr, glaube ich, oder 2 Eldingshausen.
Nochmal Eldingshausen und dann FC06 Bad Kissingen.
Dann dürfte der FC dran gewesen sein.
Ja.
Genau.
Ja, nicht viel weiter dann.
Nicht mehr auf dem Schirm. Ja.
Aber dann eben auch, und das überaus erfolgreich, auch Meister geworden, Kreisliga Rhön, gab es dann wohl schon damals mit den 06ern?
Nee, da müsstest du nochmal schauen.
Also okay, aber jedenfalls in die Bezirksliga aufgestiegen?
Ich bin dann in der Bezirksliga dazugekommen.
Ah, okay.
In der Bezirksliga dazugekommen und wir haben dann im ersten Jahr sehr passabel abgeliefert. War dann Christian Heilmann, Christian Laus natürlich, ja. Ne? Mario Wirth, die
Truppe hat
tolle Mannschaft gehabt. André Puska war noch vorne drin, also Alex Sunki, Darko, sowas die Zeit, ne?
Ja.
Fladruja mit dabei gewesen. Ne? Und dann natürlich Jörg Schaffelhofer noch ein Tor und Flo Rotte mit dabei in der Truppe.
Ja.
Im zweiten Jahr dann Anthony Brinkley mit dabei in der Truppe gehabt.
Hat er dann auch
eine phänomenale Hinrunde gespielt mit, ich glaube, wir hatten sogar 7 oder 8 Punkte Vorsprung zur Winterpause. Und dann, muss ich sagen, hat es leider den Kopf der Mannschaft erwischt, den Christian Laus, der hat sich so schwer verletzt damals. Und dann hat man gemerkt, was so ein Christian Laus, der für mich einer der tollsten und besten Spieler im Landkreis einfach war.
Nicht umsonst Leistungsträger Bayernliga Baddorf gewesen.
Genau. Und der ist uns dann leider damals weggebrochen und damit haben wir es leider nicht mehr geschafft. Obwohl der Erwin vorne drin noch seine Tore gemacht hat, Gergely, aber er wurde einfach weniger beliefert, weil der Christian gefehlt hat und dann haben die berühmten Prozentpunkte gefehlt. Wir haben leider den Aufstieg in die Landesliga nicht zustande gebracht. Ja.
Dann sind wir schon in Aura.
Danach ging es nach Aura, die auch ein paar Mal angefragt hatten. Und da ist der Thomas Hackschuld, der langjährige Bürgermeister von Aura. Der hat immer wieder seine Fühler ausgestreckt. Und es war ganz, ich habe ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm. Das war ja auch mein Mentor auf beruflicher Seite.
Genau, also muss man vielleicht noch sagen, Thomas, Pressesprecher der Stadt, lange gewesen. Ist das immer noch? Ich weiß, glaube nicht. Ne?
Er nimmt gerade seinen Resturlaub, aber demnächst beginnt sein Ruhestand.
Genau. Also von daher natürlich, wenn man dann mehr oder weniger gefühlt am Büro ist, dann sind die Wege entsprechend kurz und da hat sich dann wahrscheinlich entsprechend oft beharkt. Mensch, komm doch mal zu uns.
Er hat das Glück gehabt, er ist Bayern-Fan, wie ich auch. Also von daher hatten wir immer Gesprächsthema. Und ansonsten haben wir mal in der Betriebsmannschaft Fußball zusammengespielt. Ja, und dann hat er mir die Jungs einfach so gut empfohlen und da gab es 1-2 Gespräche. Und Vorstandschaft hat auch tolle Arbeit geleistet oder leistet sie immer noch in Aura. Das ist so ein herzensguter, toller Verein, die ganze Dorfgemeinschaft passt. Wer da auch schon mal auf Fasching war zum Beispiel, kann ich nur empfehlen. Das ist jetzt nicht nur ein Verein und ein Sportheim, sondern das ist wirklich eine komplette Dorfgemeinschaft. Und ich kann nur sagen, Chapeau, was dieser tolle Verein alles auf Jahr für Jahr auf die Beine stellt und was sie mit ihren eigenen Spielern da erreicht haben. Chapeau. Und das war eine unglaublich wundervolle, beglückende Trainerzeit in Aura, muss ich sagen, die mich erduldet und ertragen haben, auch noch als Spieler. In der zweiten Mannschaft durfte ich da mitkicken und dann gab es eine Doppelmeisterschaft, erste und zweite Mannschaft in einem Jahr und da, ich weiß gar nicht, ich glaube, gefühlt haben wir monatelang gefeiert.
Also man darf ja, das hört sich jetzt immer so nach vielen Stationen an, aber du hast ja auch schon ein paar Jahre bis 56 und dennoch fiel mir auch auf, als jetzt auch Aura sehr lange. Lauter waren es eben auch 6 Jahre. Das heißt, du bist jetzt auch von Haus aus niemand, der sagt, naja, nach 2-3 Jahren ziehe ich weiter, weil dann nutzt sich vieles ab. Ich habe im Gegenteil das Gefühl, wenn es passt, verlängerst du gerne irgendwo, wenn du dich wohlfühlst.
Also im Laufe der Zeit zu mir hat mein ehemaliger Spieler gesagt, Harald Reim, den weiß nicht, ob ihr noch jemand kennt, Bad Brückenau, ist er hergekommen, hat in Tulba gespielt. Und da war ich so 27 Jahre alt und sehr verbissen und akribisch und Lauf und Gewichtsläufe und whatever und was die und Ernährung und whatever, was einem alles so einfällt. Damals schon zu der Zeit, da habe ich gesagt, Mensch, Thomas, du machst den nächsten Schritt als Trainer, als Fußballer, als Coach, wie auch immer, wenn du die Lockerheit mit rein dazu bekommst. Und
Okay. Dann
dreh dich mal auf die Lockerheit, mal auf die Mannschaft, mal auf das Menschliche. Und dann machst du den nächsten Step. Und das, komischerweise, dieser Satz, den hat der Alex Hüfner, den auch viele kennen sollen, den hat er auch immer wieder mal wiederholt. Der Alex zu mir gesagt, ja.
Bevor er es zu sich selber gesagt hat. Der war ja auch sehr ehrgeizig.
Also ich muss ganz sagen, Alex, unglaublich ehrgeiziger Sportler, muss man wirklich sagen, der alles für die Mannschaft und für den Verein gegeben hat und immer noch gibt. Also von daher viel gelernt von diesen Spielern, von diesen älteren Spielern damals, die mich an die Hand genommen haben. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft für mich, da den Mittelweg zu finden zwischen Akribie und Lockerheit und das auch zu vermitteln. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen vermitteln. Manchmal vielleicht fürs Umfeld ein bisschen zu viel an Lockerheit. Also ich bekomme oft, ihr müsst härter trainieren, die muss man härter anfassen. Da bin ich anderer Meinung. Also ich vergleiche es immer so, möchte ich angeschrien werden oder gepusht werden, sondern ich möchte, dass jemand mit mir spricht und mir Wege und Lösungen aufzeigt und mir Spaß vermittelt bei dem, was ich tue. Und dann kommt der Erfolg von ganz alleine.
Das heißt, jetzt auch locker geblieben, mittlerweile bei der SG Waldberg-Stangenrot. Wirklich, ich glaube, wenn ich sage, eine katastrophale Vorrunde, wirst du mir nicht widersprechen. Wo man aber gewusst hat, die Mannschaft, die Qualität der Mannschaft gibt viel mehr her. Das heißt, dann da auch wirklich Ruhe bewahrt als der Erfolgsweg raus aus der Krise, weil das war dann doch eine sehr mehr als ordentliche zweite Saisonhälfte.
Also die Spielgemeinschaft Waldberg-Stangenrot hatte das Problem, in der ersten Serie hatten sie einen schlechten Trainer und in der zweiten Halbserie hatten sie dann plötzlich einen guten Trainer. Nein, Hintergrund ist klar, man muss sich beschnuppern, man muss sich kennenlernen. Ich sag mal, wenn man sich an Menschen erfreut, dann braucht man Kommunikation und Kommunikation braucht Zeit, weil man muss es wiederholen, man braucht Vertrauen zueinander. Profane Anordnungen, du machst jetzt das, A, B, C, führen vielleicht oder bestimmt zum kurzfristigen Erfolg. Aber wenn es mal nachhaltig sein soll, oft gebrauchtes Wort, dann braucht es einfach die Ruhe und das immer wiederholen. Und mit viel Humor versuche ich einfach dann dran zu erinnern, Mensch, so und so, geh doch mal ein bisschen anders in die Zweikämpfe oder überprüfe mal dein Stellungsspiel, so beobachtest du nur die Flugzeuge. und wenn das dann irgendwann mal ankommt, und passt, dann kommt ein Lernerfolg. Ne? Und da hatten wir das Glück dann natürlich, dass die Rückrunde natürlich fantastisch war. Ich weiß gar nicht, haben wir 9 Spiele in Folge gewonnen oder sowas? Vor der Pause 2 und dann 7 in Folge.
Okay, ja.
Wie gesagt, da war die Mannschaft daran schuld. Die waren plötzlich alle beim Training, waren alle hoch motiviert. Danke an die Truppe, dass ich da auch nochmal ein Jahr verlängern durfte jetzt.
Jetzt wollen wir bei dir noch auf eine Zeitreise gehen. Wir haben jetzt eine wirklich sehr beachtliche, bewundernswerte Karriere in viel zu wenigen Worten eigentlich abgehandelt, aber wir haben ja noch ein bisschen Stoff.
Wir haben noch ein bisschen was, weil das passt jetzt einfach auch gut in die Jahreszeit. Die zum Zeitpunkt der Aufnahme hat die Fußball-WM in Nordamerika oder Mexiko, USA und Kanada gerade begonnen. Und wir haben uns einfach überlegt, es gibt ja erstaunlich viele Parallelen. Also einer der Gegner in der Vorrunde der deutschen Gruppe ist Ecuador. Und da gab es 2006, als die WM in Deutschland war, auch ein, ich sag mal, sehr bekanntes Lager. Und zwar war die Mannschaft von Ecuador ja in Bad Kissingen. Das war so zu der Zeit, als du in Lauter Trainer gewesen sein müsstest, grobe Richtung.
Korrekt.
Ne? Ab wann wusstest du das? Und ich meine, du warst ja damals, kann ich das so sagen, verantwortlich für dieses Projekt, für die Unterbringung oder die Betreuung der ecuadorianischen Nationalmannschaft?
Also verantwortlich war natürlich die Stadt Bad Kissingen mit dem politischen Leiter zur damaligen Zeit. Und da gab es dann einfach von Beginn an mal das grundsätzliche Interesse, Host City zu werden für eine FIFA-Mannschaft. Ja, und dann ging es los. Dann hat man versucht, Kontakte zu knüpfen. Und dann waren, das kann eigentlich niemand wissen. Also wir hatten zum Beispiel auch Argentinien zu Gast in Bad Kissingen. Da waren die Vertreter des Nationalteams da. Und man war im damaligen Ratskeller zusammengesessen und hat dann verhandeln, möchte ich nicht sagen. Wir haben uns angehört, was die Herrschaften alles möchten. Und wir haben dann schon gewusst, was wir nicht möchten. Und damit war Argentinien, ebenso Spanien. Die beiden waren raus. Die hatten wir aber tatsächlich hier zu Gast in Bad Kissingen. Und es gab, nennen wir es mal, konkrete Gespräche.
Ich finde es total interessant, weil man muss ja nicht nur den Weitblick, auch den Mut haben, als Bad Kissingen sich einfach mal zu bewerben. Da würden einem ja ganz, ganz viele, ne, allein, keine Ahnung, erste, zweite, dritte Liga in Deutschland anguckt, viele andere Städte. Was hat euch dann so selbstbewusst gemacht zu sagen, wir probieren das einfach, weil man geografisch gut liegt?
Also Geografie war natürlich die eine positive Konstante, die wir hatten, Erreichbarkeit aller Spielorte. Das andere war natürlich dann auch, man hat schon mit dem Bayerischen Fußballverband auch und auch mit dem DFB jemanden gehabt. Da gab es gute Kontakte, wo man mal zumindest mal, wie kommt man denn überhaupt in Kontakt, wie tritt man in Kontakt mit den Fußballverbänden etc. pp. Da hatten wir auch gute Hilfe. Und es hat natürlich auch gefruchtet und allein, dass man sich mal zusammensetzen kann mit der Delegation aus Spanien, Argentinien, ist ja schon mal ein Teilerfolg dann.
Absolut.
Dann kam eben auch Ecuador zustande. Und bei Ecuador war es einfach so, dass die von vornherein gesagt haben, ja, wir sind ein kleiner Verband, wir haben jetzt eigentlich keine Forderungen an euch, wir wollen einen Fußballplatz, wir wollen herzlich aufgenommen werden, wir feiern auch gerne drumherum und wir haben ganz, ganz viele Ecuadorianer in Spanien und die würden, und das wollen wir auch, uns gern besuchen, die würden gerne nach Deutschland reisen und uns beim Training mal zugucken und sonst was und ob wir sowas auch ermöglichen würden. Und dann haben sie noch ein paar Mal verlauten lassen, dass die FIFA da strenge Regularien hat, aber in Ecuador die etwas lockerer gesehen werden. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist jetzt nicht unser Problem, sondern lasst uns drüber reden, was wären die Bedingungen. Und dann hat man sich angenähert und dann kam plötzlich eine Einladung unsererseits oder an uns gerichtet eben, wir sollten noch mal nach Quito fliegen.
Die Hauptstadt, jawohl.
Ja, und dann haben wir das damals mit einer sehr kleinen Delegation übernommen, die natürlich durch den damaligen Oberbürgermeister geprägt war und eben, ja, Organisationsleitung, meine Wenigkeit, der halt schon mal stressfrei Hotels buchen kann. Ich spiele es mal ein bisschen lockerer runter. Nun, dann war das der erste Besuch in Quito und die damalige Vorstandschaft, Präsident, Vizepräsident vom Fußballverband, also die erste Adresse hat uns dann in Empfang genommen und auf einmal waren wir da mitten im Verhandlungsstrudel mit einem ecuadorianischen Verband.
Ja, das ist richtig spannend. Ich überlege jetzt bloß gerade, ich meine, die WM war dann 2006, die Planung oder die Entscheidung, dass die WM nach Deutschland kommt, war meines Wissens so um 2000 rum oder kurz vorher. Wann habt ihr das dann endgültig erfahren, dass ihr wirklich ausgewählt wurdet?
Das hat uns der ecuadorianische Fußballverband mitgeteilt, noch auf dieser angesprochenen Delegationsreise.
Das heißt, ihr habt dann in Quito tatsächlich auch einen Zuschlag dann schon bekommen oder wurde gesagt, wir würden zu euch kommen, wenn ihr noch wollt?
Also genau genommen war es nicht in Quito, genau genommen war der Zuschlag tatsächlich auf den Galapagos-Inseln.
Ja, noch besser.
Ja. Das kann man sagen. Wie gesagt, der Verband hat uns dann mit an die Hand genommen. Wir sind zum damaligen Sportausrüster Marathon Sports, gibt es immer noch, Alex Mancero, liebe Grüße, gekommen und plötzlich hieß es, ja, ihr müsst euch jetzt, Quito hat ja so 18 bis 22 Grad, ihr müsst euch jetzt Sommersachen hier aussuchen und die haben wir dann halt auch gekauft und mitgenommen, wunderbar, am nächsten Tag sind wir plötzlich in den Flieger gesetzt worden und auf einmal waren wir ja auf den Galapagos-Inseln.
Von über 2000 Meter Höhe in Quito, glaube ich, dann eben auf Meereshöhe.
Auf 0,0, genau, ja. Und dann sind wir am selben Tag plötzlich noch auf ein Schiff gesetzt worden und sind auf diesem Schiff dann mit dieser Delegation dann gewesen und wir haben uns immer so ein bisschen angeguckt, aber gesagt, okay, was wird denn das jetzt? Und dann war immer der Satz, ich habe immer nachgefragt, also wann wollen wir denn mit den Verhandlungen beginnen? Und dann hieß es immer auf Spanisch so schön, mañana, mañana, was man eigentlich jeden Tag dort hört. Und dann habe ich schon gesagt, also ich weiß jetzt auch nicht, also die machen jetzt hier einen Aufstand mit uns. Ich glaube, die haben vor, was ernst werden zu lassen und tatsächlich am zweiten Tag der Rundreise war dann, Spaß beiseite, wir setzen uns zusammen, die Türen werden zugemacht und bei Stefan. Auf einmal kam Herr Suarez mit dazu, der kolumbianische Nationaltrainer. Und spätestens da habe ich gewusst, ja, jetzt wird's ernst.
Ich meine, da warst du schon so lange dann eben im Fußball, im hiesigen Fußballgeschäft. Es muss doch für dich auch einfach eine wahnsinns mega geile Zeit gewesen sein.
Also die Zeit war natürlich mit jemandem, der ja Fußball im Herzen trägt, berauschend. Auf der anderen Seite hat man natürlich noch eine große Verantwortung seiner Heimatstadt gegenüber. Man wollte hier sich nicht verkaufen und auch nicht verbraten, sondern es sollte ja was für die Heimatstadt auch rüberkommen. Ne? Bekanntheitsgrad war damals etwas, Image unserer Stadt war ein Punkt, den wir nach vorne bringen wollten. So war die Marschroute des damaligen Stadtrates und der politischen Leitung. Und deswegen hat man hier so deutlich investiert. Damit meine ich jetzt nicht die Finanzen, weil da hat der ecuadorianische Verband sich wirklich sehr, sehr, sehr gönnerhaft und offen gezeigt. Sondern einfach die Arbeitszeit und die Arbeitskraft dann und die Akribie. Und was davon übrig geblieben ist, ist wirklich unglaublich, was das in der Hotellerie bewirkt hat und was damals dann so entstanden ist.
Ich wollte nochmal ganz kurz zurück mit in der Zeit, wo du in Lauda warst, da gab es einen Spieler, der sich, glaube ich, dann auch so ein bisschen volunteermäßig beteiligt hat. Und ich glaube, der ist dadurch auf die wahnwitzige Idee gekommen, Greuther Fürth-Fan zu werden. Hast du eine Idee, um wen es da gehen könnte? Mir wurde die Geschichte mal so zugetragen, dass es wohl mit der WM 2006 zusammenhängt.
Ui. Ihr müsst mir echt einen Tipp geben. Das kann sein. Ich habe ganz viele.
Er war Stürmer beim BSC Lauda. Und hat wohl Teile der ecuadorianischen Mannschaft, ich weiß nicht, habt ihr damals
mal... Eindeutig, liebe Grüße an den Marco.
Genau, der ist es. Er hat mir das mal erzählt, er ist da wohl irgendwie gefahren, hat Chauffeurdienste gemacht und war dann Vorbereitungsspiel in Fürth. Also irgendwie war er da und dadurch hat er plötzlich die Liebe zu Fürth gewonnen, was natürlich rational überhaupt nicht nachvollziehbar ist.
Nein, aber der Marco an sich ist ja nicht rational nachvollziehbar. Also liebe Grüße, Marco. Ja. Das musste ich jetzt, das war ja eine Steilvorlage.
Ja.
Nein, also da sind natürlich unglaubliche Side-Stories entstanden. Ich habe in der Tasche unten dabei, ich glaube, 7 oder 8 verschiedene Trikots. Da hat jedes Trikot seine eigene Geschichte und da gehört natürlich der Marco mit dazu. Da gehört auch ein Umfeld dazu, was man natürlich alles gemacht hat, mobilisiert hat. Dann haben sich Freundschaften und selbst Ehen haben sich geschlossen. Es gab einen Schüleraustausch mit dazu. Also da könnten wir jetzt hier noch viele, viele Stunden drüber philosophieren und sprechen. Aber gerade diese Menschlichkeit, die menschliche Komponente, die war, und das hat mich sehr gefreut, dem ecuadorianischen Fußballverband sehr wichtig. Also wir haben auch über Tourismus gesprochen. Wir haben auch über eben Schüleraustausch gesprochen. Wir haben über ecuadorianisches Vorstellen des Landes gesprochen. Wir haben da mit Reedereien Kontakt aufgenommen. Wir haben Hilfsprojekte laufen lassen. Wir haben das damalige aufgelöste Hammelburger Krankenhausequipment verschiffen dürfen. Haben den Container kostenlos über eine Reederei gesponsert bekommen. Bremerhaven selbst hingefahren etc. pp. Also ganz, ganz, ganz viele Stories, die wir da erleben durften und die bis heute noch Bestand haben. Also ich schreibe im Monat immer noch 1-2 Mal Richtung Ecuador und Richtung Japan, weil es da jemanden hinverschlagen hat und bin auch Trauzeuge von einer Deutsch-Galapagenio-Hochzeit geworden, die dann bei mir im Garten stattgefunden hat. Also ganz viele verrückte, schöne, menschliche Geschichten.
Hilfsprojekt habe ich dann eben, war das dann das, wo dann dieser Container verschifft wurde, mit dem, was ich da noch mitgelesen habe?
Da haben wir einfach die Krankenhausgüter zur Verfügung gestellt bekommen, haben ab in den Container hochgefahren, Bremerhaven, dort einen Auftrag gegeben, dann verschifft. Dann war er leider 1 Jahr lang im Zoll, die haben ihn nicht freigegeben. Dann sind wir extra rübergeflogen, privat nochmal. Also das lief jetzt alles natürlich über privat, was ich jetzt erzähle. Durch meine Freundin in Ecuador dann zusammen in den Zoll gefahren, dem was vorgeheult. Man hat sich in den Armen gelegen, wir durften das dann mitnehmen und die Stadt Banyos, die dann eben Empfänger dieser Hilfsgüter war, hat es dann mit einem Gemeindearbeiter abgeholt, über die Anden gefahren. Nachher haben dann leider 2 Matratzen gefehlt, halb so wild, egal wie es halt so üblich ist. Und plötzlich am nächsten Tag waren wir halt im ecuadorianischen Fernsehen und plötzlich warst du da irgendwie schulterklopfend in der Stadt unterwegs. Also es ist ganz surreal teilweise.
Das heißt, du warst also nach dem Ausflug nach Quito und auf die Galapagos-Insel, warst danach nochmal in Ecuador?
Ich war inzwischen privat, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 8-mal in Ecuador und 6-mal auf den Galapagos-Inseln, weil da einfach Freundschaften entstanden sind, ja.
Okay. Damals war ja der, hast du vorhin auch schon angesprochen, der damalige Bürgermeister, der Karl-Heinz Laudenbach, da ist er mal Kopf dieses Projektes. So, wie eng war da so eure Zusammenarbeit? War er auch ein Fußballfan, der das richtig gefühlt hat, oder hat es mehr, sagen wir, staatsmännisch als Sicht von Bad Kissingen gesehen?
Er hat es mehr staatsmännisch aus der Sicht von Bad Kissingen gesehen und war ein Visionär, der wirklich Dinge vorhergesehen hat, was er haben möchte, wo die Stadt sich hinentwickeln möchte. Und da war eines seiner großen Themen, hat jetzt nicht nur mit Ecuador zu tun gehabt, einfach Thema Image Bad Kissing als aktive Stadt. Das war ihm ein großes, großes Anliegen.
Okay. Wir haben neulich, Jürgen, mit wem haben wir denn da drüber gesprochen? Haben wir so ein bisschen reüssiert bei die Zeit 2006, wie das hier in der Region war. Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, damals war Kroatien in Bad Brückenau, in Schweinfurt war, jetzt muss ich gucken, Tunesien, Ghana in Würzburg und eben in Bad Kissingen, Ecuador. Hat man da so mit den Städten, ich meine, das ist ja schon extrem, hier im Umkreis von 50, 60 Kilometer hat man vier WM-Teams gehabt und damals war das WM Teilnehmerfeld noch deutlich kleiner, als es heute ist. Hattet man da auch so Austausch mit den anderen Städten? Habt ihr euch da so ein bisschen versucht zu verständigen?
Also wir haben, bevor die Mannschaften da waren, natürlich einen regen Austausch gehabt. Thema Sicherheitskonzepte etc. pp. Wie handelt man das Ganze? Wie schaut denn euer Trainingsplan aus? Und so weiter und so fort. Ansonsten war die Steuerung natürlich des jeweiligen Fußballverbandes gegeben. Also da hat natürlich Tunesien, Kroatien, Ecuador unterschiedliche Portfolios gab, was die sich gewünscht haben und was sie benötigen. Und das war dann schon sehr deutlich auf die jeweilige Mannschaft abgestimmt. Dann doch sehr individuell.
Du hast jetzt viel erzählt von den wirklich besonderen Erlebnissen in Ecuador auf den Galapagos-Inseln. Aber du warst natürlich auch, wenn man jetzt die paar Wochen hier in Bad Kissingen mit der Mannschaft spricht, extrem nah dran an der Mannschaft. Das wissen ja heute wirklich gar nichts mehr viele Leute. Es gab dann regelmäßige Pressekonferenzen im Sportpark. Wie nah dran warst du wirklich an der Mannschaft? Hast du den Nationaltrainer geduzt?
Ja, wir sind, also das hat sich so ergeben. Also eine kleine Geschichte muss ich noch mit einflechten. Wir waren dann im Nachgang natürlich nochmal in Ecuador, man hat sich abgesprochen, man hat die Managementstruktur dann kennengelernt. Vinicio Luna gibt es da einen, der war dann Organisationsleiter. Und dann gab es das Vorbereitungsturnier in New York und dann hat man sich darauf geeinigt, dass man sich da trifft, dass man dahin fliegt gemeinsam. Und ich habe dann gesagt, Leute, das machen wir nicht. Ich habe hier schließlich auch noch einen Job und besteht nicht nur aus Fußball und auch noch ein Leben. Und plötzlich kam die Reise und dann kam aus New York der Anruf vom damaligen Präsidenten des ecuadorianischen Verbandes. Sie haben eine Person verloren, mehr oder weniger, der wurde inhaftiert. Die Vorwürfe, da tue ich mir jetzt schwer, es waren wohl Menschen im Flugzeug gesessen, die wahrscheinlich kein Visum hatten. Ich kann es nicht bewerten, auf jeden Fall ist denen dann Vinicio Luna weggebrochen, der Organisationsleiter war. Und dann kam der Hilferuf und haben gesagt, Mensch Thomas, bitte kannst du Teile der Orga mit übernehmen. Und inzwischen waren wir schon so nah beieinander, dass man einfach Dinge koordiniert hat. Ich habe dann natürlich versucht, in New York damit zu helfen. Das haben sie aber aus der Ferne hinbekommen. Das war jetzt auch nicht das Thema. Es hat denen die Sicherheit gefehlt, was hier in Bad Kissing in Deutschland passiert. Logistik, Absprachen mit der FIFA etc. pp. Und plötzlich waren wir hier so in der Doppelstruktur ecuadorianischer Fußballverband, Orga-Leitung und Bad Kissing, Orga-Leitung. Was schon spannend war, weil man wollte das Projekt natürlich nicht kippen lassen. Also man war schon sehr, sehr nah dran, also viele Internas miterlebt und dann eben auch den Trainer begleitet, das Trainerteam begleitet, gesichtet, Dortmund Spiele angeschaut, durch Deutschland gekarrt etc. pp. Und halt einfach abgestimmt und vermittelt diplomatisch, dass die Anforderungen nicht zu hoch werden. Auch versucht zu vermitteln zwischen FIFA und ecuadorianischem Verband, Da gab es so Geschichten, man musste sich ja zertifizieren lassen, das Hotel musste zertifiziert werden. Das haben wir nicht getan in Bad Kissing, sondern wir haben gesagt, der Verband hat sich für uns entschieden und nicht die FIFA hat uns zertifiziert und wir sind raus. Da gab es einen kleinen Preisaufschlag der FIFA, will es mal ganz locker nennen, den haben wir nicht vorgenommen. Wir haben die Hotelpreise mit einem kleinen Aufschlag an den ecuadorianischen Fußballverband gestellt und die haben die Rechnung direkt bezahlt, das war's. Also für Bad Kissing eine Win-Situation, für Ecuador auch die gewünschte Win-Win-Situation. Wer sich nicht so wohl gefühlt hat, war die FIFA, aber da muss ich jetzt mal...
Mit ein paar so ganz wichtigen Leuten,
die da auch immer zucke ich jetzt mal mit den Schultern, das tut mir jetzt heute auch noch nicht weh.
Wenn das Gianni Infantino heute hört, wer weiß, was rückwirkend auf Bad Kissing
zukommt. Es muss verjährt sein, ich gehe fest davon aus.
Aber das deckt sich auch mit meinen Eindrücken, dass das auch jetzt von den Bad Kissingern, von den Leuten hier, auch mit den vielen Fans, es war einfach total harmonisch. Ja, harmonisch ist, glaube ich, das richtige Wort. Das war einfach eine super Zeit und das waren tolle Fans, es waren tolle Gäste und das war ein großartiges Miteinander.
Wir haben versucht, das Ganze sehr, sehr herzlich zu gestalten und aufzuziehen und da hat der Verband mitgemacht und so haben wir auf dieser Reise einen sehr guten Freund kennengelernt, den José Hurtado. Galapagueño, ist dort geboren auf Galapagos, Porto Ayora, den auch schon mehrfach besucht und der hat plötzlich als Botschafter für den ecuadorianischen Staat mit Frau Zwermann, das ist eine tolle Agentur mit Sitz in Frankfurt gewesen, die einfach die Werbung für das Land übernommen hat und den hatten wir als Botschafter da und ich habe auf dem Schiff zu ihm gesagt, Mensch José, du sprichst Mandarin, Japanisch, Spanisch, Deutsch, Englisch, fast alles fließend. Du bist der perfekte Botschafter. Dich holen wir nach Bad Kissing. Und dann haben wir im Tatasaal hinten Public Viewing eingerichtet. Mhm. Da gab es ecuadorianische Speisen, Leckereien, Merchandising-Artikel etc. pp. Und da war der José und hat ihn betreut und hat hier auch gewohnt und gelebt. Und da ist so eine enge Freundschaft daraus entstanden, dass er dann ein paar Jahre später angerufen hat und gesagt, Thomas, ich brauche deine Hilfe. Ich will meine Freundin heiraten. Wo können wir das tun? Da habe ich gesagt, mach mal in Bad Kissing. Und dann haben die beiden in Bad Kissing geheiratet und bei mir im Garten gefeiert. Da gibt es auch Kinder und jetzt ehrlich. Sind sie beide beruflich in Japan. Und also eine andere private Sidestep-Story.
Wo ich mich erinnere, und da durfte ich auch mit, da bin ich heute noch dankbar, dass auf einmal ging es mit dem Bus nach Amsterdam, weil da Ecuador gegen Holland, also gegen die Niederlande gespielt hat. Auch so ein witziges Erlebnis mit Lauter Fritzlich im Bus und alle waren dann für Ecuador natürlich.
War aber eine Vorbereitung wahrscheinlich, oder?
Vorbereitungsspiel, genau. In der Amsterdam Arena, also kurz vor der Weltmeisterschaft natürlich. Genau, stimmt, Alex, muss man jetzt sagen. Also auch, ja, einfach witzig.
Genau das macht es ja aus. Ne? Ich sage immer, nimm möglichst viele Menschen mit, bereite ihnen Wohlgefallen, Spaß und Freude und dann stärkt sich das komplette Drumherum und die Fahrt damals, da waren so viele lustige Menschen, die es verdient hatten, einfach dabei zu sein bei diesem besonderen Moment. Die haben so viele persönliche Eindrücke mitgenommen, die kann ich gar nicht alle widerspiegeln und der Multiplikator, der positive Multiplikator ist einfach immens, der daraus entsteht. Deswegen sage ich immer, macht einen Busvollfahrt irgendwo hin, lernt die Menschen kennen, die Leute kennen, öffnet euch. Mehr Werbung geht gar nicht.
Wir sprechen 20 Jahre später noch drüber. Damals haben die Deutschen, Ecuador war ja wie auch bei dieser Weltmeisterschaft dann eben auch Gruppengegner, 3-0 für Deutschland. Wie geht's denn diesmal aus, Thomas?
Also ich wünsche es mir, dass es ebenso wieder 3-0 ausgeht. Für Deutschland natürlich.
Bevor wir zu unseren abschließenden Hot Takes kommen, habe ich jetzt noch mal eine Frage, wo ich auch gespannt bin, was du sagst. Damals, das war ja mehr oder weniger parallel, gab es auch noch die deutsch-chinesische Fußballakademie mit Eckhard Grauzun als Trainer. Wie blickst du denn auf diese Zeit zurück? Also man kann das ja alles gar nicht glauben, wie verrückt und bunt das damals war.
Also ich vergleiche es jetzt einfach mal mit meinen Trainerwechseln, Stationen, das konnte immer nie jemand so richtig vorhersagen, wo die Reise als nächstes hingeht, ähnlich auch im Beruflichen. Es gibt natürlich bei so einer tollen Stadt wie Bad Kissing immer wieder Sonderprojekte. Und dann gibt es Menschen, die einfach den Mut haben, und da meine ich jetzt einfach die politische Leitung, Stadtrat und die jeweiligen Bürgermeister und Oberbürgermeister zur Zeit, die diese Entscheidung zu treffen haben. Und da bin ich sehr dankbar, dass die nach wie vor getroffen werden und dass solche tollen Projekte gestützt werden, die uns einfach nach vorne und weiterbringen. Und wenn ich an die Zeit mit Eckhard Krautzun und Michael Weiß war der Co-Trainer,
ja, genau,
zurückdenke, unglaublich dazugelernt. Auch im Profibereich tolle Kontakte zum DFB bekommen. Der Markus Weidner möchte ich hier mal grüßen an dieser Stelle, der uns wirklich viele, viele Türen geöffnet hat, der uns viel in China auch geholfen hat mit dem Verband. Und jetzt im Nachhinein auch nochmal die Bestätigung gebracht hat, Mensch, ihr wart eurer Zeit etwas voraus. Ein paar Jahre später hätte der chinesische Fußballverband nochmal so richtig die Geldschatulle aufgemacht. Damals haben sie nur ein klein wenig aufgemacht. Und jetzt aber so richtig inzwischen und haben Dependancen gebildet nach dem Muster in Bad Kissing. Und Eckhard Krautzun war ja bis vor 2-3 Jahren immer noch drüben und hat Spieler gescoutet und gesichtet und immer noch den chinesischen Fußballverband beraten. Also da fiel und fällt immer noch der Name Bud Kissing
auf. Ist auch irgendwie ein guter Kumpel vom Alex Ferguson, Eckhard Krautzun, habe ich mal irgendwo mal auf einer Sky-Live-Sendung gesehen, dass er da auf der Tribüne sitzt bei Man U neben Alex Ferguson. Ja. Dann denke ich mir, okay, und ja, der Feind Bad Kissingen mit der deutsch-chinesischen Fußballakademie. Das ist herrlich. Ja,
es war super Zeit. Also diese 4 Wochen WM in Deutschland, das war Wahnsinn. Ich bin jeden Tag damals Arbeitgeber noch in der Innenstadt. Ich bin original jeden Nachmittag um 15 Uhr raus, früher angefangen, weil das erste Spiel war meistens immer mittags um 15 Uhr. Bin in den Tatarsaal und habe Fußball geguckt und abends musste mich jemand abholen. Das ging halt 4 Wochen lang so. Das war sensationell. Gut, Thomas, wir haben es ja angekündigt. Wir haben noch so ein paar Hot Takes für dich. Da sind wir mal sehr gespannt, natürlich auch mit Bezug auf deine Karriere oder dein Leben. Mein Hot Take wäre, für Spiele von Ecuador wirst du natürlich nachts aufstehen.
Selbstverständlich.
Ich weiß jetzt den Terminplan gar nicht. Spielen die sehr oft nachts? Ich meine, die Deutschen hatten in der Vorrunde ganz gute Übertragungszeiten bekommen.
Ja, aber so nachdem ja vor 21 Uhr kaum was geht, ist davon auszugehen. Ne?
Da ist 2 Uhr, 3 Uhr ist angesagt, sowas in der Art, ja.
Bei deinem jetzigen Verein SG Waldberg Stangenrot habt ihr mit dem Elias Seufert einen hervorragenden Goalgetter. Der ist doch eigentlich viel zu gut für einen Kreisklassisten. Der muss doch woanders hin.
Wir haben vor allem auch einen sehr guten Spielführer, den Luis Ziegler, der den Elias immer so fantastisch beflankt und bespaßt, dass der Elias eigentlich gar keine Wahl hat, als die Buden zu machen. Nein, Elias hat einen unglaublichen Torriecher, ein sehr gutes Verständnis für den Raum und vor allem er ist irgendwie ja sehr komplett, ne? Egal ob linker Fuß oder rechter Fuß oder Kopf, er hat die Ruhe am Ball und da, wenn er so weitermacht, ist er natürlich immer auf dem Zettel von welchen Teams und Mannschaften, aber wie gesagt, in Waldberg macht so viel Spaß, die Einheit passt, Stangenrot, Waldberg verstehen sich super, ganz tolle Menschen in der Vorstandschaft mit dem Sven Eirich und den Alexander Arnold, der ja auch Fußball lebt, das muss man wirklich sagen, mit dem man sich ganz in aller Ruhe akribisch hinsetzen kann und einfach Struktur reinbringen kann und das weiß ich einfach sehr zu schätzen, wenn man in aller Ruhe über Themen spricht, ich will es gar nicht Probleme nennen, sondern einfach sagen, Mensch, wie gehen wir das jetzt an, wie schaffen wir es, dass dieser Busche, dass diese Tabellensituation, dass diese Aufgabe besser gelöst wird. Und das finde ich einfach in Waldberg. Und ich mache ja immer nur ein Jahreshandschlag, Verträge und hallo. Und wenn es nichts mehr passt, geht man auseinander und gut ist. Und habe mich aber riesig gefreut, dass sie eben jetzt auch mir treu geblieben sind, auch den Zuspruch hatten, auch die schwierige Zeit durchgestanden hat. Ist ja nicht verständlich, selbstverständlich in der heutigen Zeit. Und freue mich jetzt auf die nächste Saison. Wir haben einiges vor.
Ich wollte es gerade sagen, mit der neuen Kreisklasse nach eurer Rückrunde, würde ich sagen, zählt ihr wahrscheinlich dann auch in der nächsten Saison vermutlich so ein bisschen zu den Favoriten in der Liga. Werden wir mal sehen.
Werden wir mal sehen. Da hält sich jeder Trainer immer ein bisschen bedeckt. Ich habe jetzt auch keine Kristallkugel. Wir hatten in der Hinrunde ein großes Verletzungspech gehabt und dann auf der Torwartposition leider auch den einen oder anderen Ausfall. Da hoffen wir einfach mal, dass das so sich nicht mehr ergibt, sondern so weitergeht, wie es in der Rückrunde war.
Die nächste Frage, danke Jürgen, dass du mir diesen Hot-Take in den Mund gelegt hast, weil die ist natürlich für mich als Waldfensterer sehr schwierig. Als Trainerlegende der Fritzlich kannst du dir eine Rückkehr zur SG Waldfenster in dem Schrägstrich lauter durchaus vorstellen.
Also zum einen Trainerlegende finde ich schon. Also danke. und eine Rückkehr nach Lauter jederzeit denkbar.
Oder muss halt nach Waldfenster dann auch, ne? Das ist jetzt.
Das nimmt sich gar nichts. Allerdings müssen die mich halt als Spielertrainer nehmen, ne? Das ist der einzige Haken.
Überhaupt gar kein Thema. Überhaupt kein Thema. Momentan sind wir auf der Trainerposition gut besetzt, aber sollte sich das mal ändern, dann selbst mit 60 oder 65 zweifle ich nicht, dass du uns da unterstützen könntest.
Ich bin ja richtig beim Timo Karch, ne?
Genau.
Ich hatte den Timo als 20-Jähriger, da war er 18, so ungefähr, oder 17.
Timo Eltingshausen,
daher nimmt die Zeit. Wir sind zusammen rumgerannt in Lauter. Also von daher, wir haben uns schon öfter und schätzen uns sehr. Also von daher, mit dem Timo gehe ich als Co-Trainer überall hin.
Wobei du wahrscheinlich mit dem anderen Co-Trainer in Hammelburg zusammengespielt hast, mit Markus Schwab.
Natürlich,
der also Markus. Also ja, ein Triumvirat.
Der Markus als gestandener Linksverteidiger.
Ja. Auf den letzten Hot Take bin ich gespannt. Natürlich wirst du auch irgendwann mit deinem einen Sohn Moritz nochmal einen Marathon laufen.
Never ever. Das wird definitiv nicht stattfinden. Der Moritz macht jetzt demnächst irgendwas mit 52 Kilometer am Stück oder sonst sowas. Das,
ja, eben.
Also Sprint.
Das mag ich ja noch nicht mal fast mit dem Auto fahren. Also naja, das macht der Moritz. Das ist seine Aufgabe. Dafür ist er da.
Genau, also der Felix spielt ja nur Obertulba-Fußball, der Moritz glaube ich auch noch, ne, oder hat gespielt, aber ist dann eben auch Langstreckenläufer geworden oder will es werden, von daher die Frage in die Richtung.
Der Moritz macht das seit ein paar Jahren, hat er echt einen Narren dran gefressen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, und der Felix, ja okay, war jetzt ja schon fast 2 Jahre im Traineramt, macht jetzt sein Lehramt fertig und dann muss man schauen, wo seine Reise weitergeht. Er hat natürlich einen riesen Spaß am Fußball und wir tauschen uns jetzt nicht wöchentlich aus, aber ab und zu sprechen wir mal über Fußball, auch wenn wir mal die Klingen kreuzen mussten in dieser Liga, war es trotzdem sehr, sehr schön.
Zum Schluss natürlich, und da lassen wir uns natürlich auch festlegen, Alex, von dir, wer wird Weltmeister und wie weit kommt Team Deutschland?
Da bin ich unbelehrbar. Bei jeder WM wird Deutschland Weltmeister. Das muss auch so sein. Das bleibt auch einfach so. Mal gucken, wo uns die Reise hinführt. Klar haben wir ein paar Bretter zu bohren und ein paar Baustellen zu lösen. Und man ist nicht immer d'accord mit der Kaderzusammenstellung. Das macht aber nichts. Trainer gibt es ja viele. Man muss es nur nicht immer kundtun. Deswegen drücke ich die Daumen und freue mich einfach so weit, wie wir kommen. Und ich hoffe, bis ins Endspiel.
Also ich sage, dass es wirklich schon in der Vorrunde knifflig wird, weil nicht nur Ecuador ein starker Gegner ist, sondern auch die Elfenbeinküste. Mhm. Ich wäre froh, wenn wir das Viertelfinale erreichen, und habe auch schon arbeitsmäßig auf Portugal getippt, obwohl Ronaldo noch spielt.
Ja.
Aber so geile Zocker in der Truppe. Und denen würde ich es auch gönnen.
Ich war über deinen Hot Takes in der Zeitung echt überrascht. Ich habe gestern früh so ein bisschen geschmunzelt, als ich es gelesen habe mit Portugal. Da habe ich mir aber überlegt, ja okay, ihr könnt gar nicht so Unrecht haben. Trotzdem sage ich Spanien und denke Deutschland im Achtelfinale wahrscheinlich gegen Frankreich könnte es zu Ende sein. So, lieber Thomas, das war unser, ich sag mal, WM-Podcast. Wir werden jetzt eine kleine Sommer-WM-Pause einlegen mit der nächsten Folge. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du uns heute zu dieser ungewohnten Uhrzeit im Sternenzelt-Studio besucht hast, und wünsche dir jetzt eine schöne WM, einen schönen Kissinger Sommer und natürlich dann auch wieder eine erfolgreiche Saison mit der SG Waldbeck-Stangenroth.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, und ja, macht's gut, bis demnächst.
Ja, und das war's heute mit Du Holz, der Röhner Fußball-Podcast. Wie gerade eben schon gesagt, wir werden jetzt eine kürzere Pause machen und dann, denke ich mal, im Juli wieder Richtung neue Saison starten mit weiterem Content für uns. Noch eine kleine Bitte. Wir haben jetzt in letzter Zeit festgestellt, dass wenn man auf den entsprechenden Podcast-Plattformen uns bewertet, liked, abonniert. Das verbessert unsere Sichtbarkeit, also macht es ruhig gerne. Und ihr dürft natürlich auch in der Sommerpause uns gerne auf entsprechenden Testspielen bei Instagram verlinken. Dann posten wir das gerne auf unseren Kanälen. Dann bekommt ihr auch ein bisschen eine größere Aufmerksamkeit. Bis dahin wünschen wir euch alle einen schönen Sommer, und nicht vergessen, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.